hat er sich wirklich selbst umgebracht oder ist da jemand in der Zelle gewesen? Diese Formulierung, die er da anwendet, also auf Englisch, what you want me to do, burst out crying, das hat er schon in anderen E-Mails benutzt. Ich bin, um ehrlich zu sein, immer wieder hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich selber jetzt auch schon von dem Fall so durchgenudelt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es so was Banales wie ein Selbstmord am Ende ist, sondern es gibt so viele Akten, so viel Unterlagen, da muss eigentlich was Größeres hinterstecken.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
New York, Sommer 2019. Das Metropolitan Correctional Center. Ein Gefängnis mitten in Manhattan. Nur wenige Straßen entfernt von der Wall Street. Vom finanziellen Machtzentrum Amerikas. In der Zelle 05124 sitzt der millionenschwere Jeffrey Epstein. Verurteilter Sexualstraftäter. Ein Mann mit Verbindungen zu Präsidenten, Prinzen, Milliardären. Statt Privatinsel Luxus Leibwächter, jetzt Gefängnisroutine. 36 Tage lang sitzt er hinter Gittern. Dann ist er tot. Offiziell Suizid. Aber der Mordverdacht bleibt. Kaum ein anderer Todesfall hat in den vergangenen Jahren so viel Zweifel, Gerüchte, Verschwörungstheorien ausgelöst wie dieser. Kameras fallen aus, eine Minute des Überwachungsvideos fehlt, Wärter schlafen ein. Das Tatwerkzeug, also eine Schlinge, verschwindet. Verletzungen am Hals geben Rätsel auf. Es ist einer der weltweit spektakulärsten Kriminalfälle. Und wenige Wochen vor seinem Tod soll Jeffrey Epstein einen Abschiedsbrief verfasst haben. Das behauptet zumindest sein ehemaliger Zellengenosse. Das Schreiben war jahrelang unter Verschluss. Nun wurde der Inhalt bekannt. Den Brief und tausende andere Akten und Dokumente hat die Zeit ausgewertet und die letzten 36 Tage von Jeffrey Epstein rekonstruiert. Kerstin Kohlenberg war Teil des Rechercheteams und ist mir jetzt zugeschaltet. Kerstin, welcome back by the Wild House.
Hallihallo.
Ihr sagt, Verschwörungstheorien brauchen nicht viel, um zu gedeihen. Ein paar Krümel Unklarheit, Schlamperei, ein paar Körner aus echten oder scheinbaren Widersprüchen genügen schon. Bei dem Fall Epstein jetzt, geht es hier in deinen Augen nur um einige wenige oder ziemlich viele Krümel und Körner?
Das ist ja eine Halde von Körnern, die sich da mittlerweile angesammelt hat. Und man ist selber immer erschrocken, wie sehr, oder wir waren das zumindest mal als Team, wie sehr wir tatsächlich oder wie leicht wir mittlerweile an allem zweifeln. Und das war für uns auch der Impetus zu sagen, okay, wir gucken uns das alles nochmal an.
Wie genau lief das jetzt ab? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also einige aus unserem Team sind ja schon länger an dem Thema dran. Das heißt, wir kannten die Akten, wir wussten, wie man darin recherchiert und sucht. Und dann haben wir eigentlich relativ kurzfristig am Donnerstag, eine knappe Woche vor Veröffentlichung, haben wir entschieden, wir machen das jetzt, haben ein Team aus 10 Leuten zusammengestellt, die alle gesagt haben, okay, das Wochenende, das recherchiere ich mit euch mit. Und dann musste dann alles am Montagabend schon fertig sein, damit es gedruckt werden konnte.
Und was ist denn jetzt alles bekannt über die angebliche Suicide Note, den ja angeblichen Abschiedsbrief? Was steht da alles drin?
Das ist so ein gelber Zettel, auf dem steht, also jetzt übersetzt, sie haben monatelang ermittelt und dann in Versalien nichts gefunden. Also blieben 16 Jahre alte Vorwürfe übrig. Es ist ein Geschenk, den Zeitpunkt des Abschieds selbst wählen zu können. Was soll ich denn tun? In Tränen ausbrechen? Kein Spaß, lohnt sich nicht. Und auf dieser Zettel wurde gefunden von seinem Zellengenossen. Und das war kurz nachdem er mit einem Strick um den Hals in dieser Zelle gefunden worden ist. Und das zusammen jetzt im Nachhinein erhärtet natürlich schon die ohnehin schon getätigte Aussage von der Untersuchungsärztin und von dem Pathologen, dass er die Absicht hatte, sich umzubringen. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert und dann am 10. August 2019 hat es dann tatsächlich funktioniert. Das ist ja die offizielle Version und das sind bislang die Fakten, die wir haben.
Ist es denn sicher die Handschrift von Epstein? Ist das bestätigt?
Also es gibt kein bestätigtes Gutachten, das sagt, dass diese Notiz von ihm geschrieben ist. Er benutzt allerdings einige Redewendungen, die man aus seinen E-Mails mittlerweile kennt und auch bestimmte Formulierungen, die es in E-Mails, die er seinem Bruder geschickt hat, die dort auftauchen. Also das heißt, es gibt einige Übereinstimmungen, auch die Art und Weise, wie er schreibt. Ich bin jetzt kein Experte, was Schriftbild angeht, aber ich habe mir mehrere andere Notizen von ihm angeguckt. Also es ist schon so, dass man da eine Übereinstimmung findet. Die Frage ist natürlich, was wollte er damit sagen? Ist das ein Abschiedsbrief? Ist das eine von vielen 100 Notizen, die der in seinem Leben geschrieben hat? Auch im Gefängnis gibt es sehr viele Notizen, die gefunden worden sind, in denen er einfach sein aktuelles Gefühlsbild aufgeschrieben hat und seine ganzen Beschwerden, die er aufgeschrieben hat. Also das ist natürlich nicht eins zu eins zu erkennen. Und bislang gibt es noch niemanden, der gesagt hat, das ist 100% von seiner Hand. Aber es sind schon einige Indizien, die darauf hinweisen.
Und wie interpretierst du das Schreiben?
Also Jeffrey Epstein hat in der ganzen Zeit im Gefängnis eine Liste von Beschwerden aufgeschrieben. Also es war ihm zu kalt, das Essen hat nicht geschmeckt, die Wärter waren unfreundlich, er hat zu wenig Decken gehabt. Also all das ist auch zu sehen auf den Fotos, die es hinterher gegeben hat von seiner Zelle. Diese Formulierung, die er da anwendet, also auf Englisch, what you want me to do, burst out crying, das hat er schon in anderen E-Mails benutzt. Das ist offensichtlich eine Referenz zu einem Film. Also man kann natürlich jetzt sagen, man hätte sich seine Sachen durchgucken können und man benutzt das ganz bewusst, um ihn zu kopieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das von ihm ist, diese Notiz, dass er die irgendwo in seiner Zelle hat aufgeschrieben, dann da liegen lassen, als er aus der Zelle dann rausgenommen worden ist und dass der Mitgefangene das gefunden hat und dass das im Grunde genommen so das Abbild seiner Stimmung in dem Moment war, Frustration und auch eben dieses so langsam sich bewusst werden, dass er aus diesem Gefängnis wahrscheinlich nicht so einfach wieder rauskommt wie damals bei der allerersten Verhaftung in Florida.
Und was wissen wir denn eigentlich alles über den Zellengenossen, den wir ja schon mehrfach angesprochen haben? Also über Niklas Tataione, den ehemaligen Polizist, der verurteilt wurde wegen vierfachen Mordes.
Genau, also der war damals, das ist ja ein Untersuchungsgefängnis in New York, in dem die beiden damals sitzen, 2019. Und er ist eben auch angeklagt und ihm droht die Todesstrafe. Und er ist 51 Jahre alt, ist ein Bodybuilder. Und ist kurz vorher selbst von einem Mitgefangenen verletzt worden und war auch lange da auf der Krankenstation. Und die beiden sind zusammengekommen, weil die Leute im Gefängnis gedacht haben, dass die beiden sich nichts tun in der Zelle. Denn es ist relativ schnell klar geworden, dass Epstein eben ein Pädophiler ist, ein Mensch, der mit jungen Mädchen oder Kindern Sex hatte. Und das ist natürlich jemand, der im Gefängnis nicht gerade hoch angesehen ist. Das heißt, auf solche Leute wird eben auch werden Anschläge verübt oder Gewalt ausgeübt. Und dort hatte man das Gefühl, der Tataione, das könnte einer sein, der ihm nichts antut, ehemaliger Polizist zudem. Und die beiden haben nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun gehabt. In den Unterlagen ist zu erkennen, dass die auch nicht wahnsinnig viel miteinander geredet haben. Epstein ist offensichtlich die meiste Zeit mit seinen Anwälten tagsüber zusammen gewesen. Das waren oft 10 bis 12 Stunden, dass er überhaupt nicht in der Zelle war. Und wenn er dann wieder in der Zelle zurück war, ist er halt permanent so auf und ab gegangen wie so ein Tiger in einem Gefängnis oder in einem Zoo und hat sich darüber beschwert, dass die Anwälte irgendwie es nicht hinkriegen, dass er das Team wechseln muss, weil er natürlich eigentlich erwartet hat, wie es in seinem Leben bislang immer so war, dass er sich das Problem irgendwie auch wieder vom Hals schaffen kann. Und das war die Situation dieser beiden Männer, die im Grunde genommen schweigend in dieser Zelle dann die wenige Zeit zusammen verbracht haben, die sie dort verbracht haben.
Dann lass uns jetzt mal genau diese Nacht des Todes durchgehen. Also bevor Epstein zu Bett gegangen ist, soll er telefoniert haben, offiziell mit seiner Mutter. Seine Mutter war aber zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang tot, also die kann es nicht gewesen sein. Und aufgezeichnet werden die Gefängnistelefonate normalerweise ja auch, aber offenbar nicht dieses.
Ja, es wurde, glaube ich, keins von Epsteins Telefonaten aufgezeichnet. Dieses Gefängnis, das ist ja wieder dieses Moment, was du am Anfang angesprochen hast, dass es so viele Nachlässigkeiten, Fehler gegeben hat. Und manchmal, wenn man sich in bestimmten Bereichen nicht auskennt, hat man das Gefühl, kann das wirklich alles Zufall sein oder ist das alles Vorsatz? Und man muss aber tatsächlich sagen, dass in diesem Gefängnis sehr viel nicht funktioniert hat und dass Regeln gebrochen worden sind, dass Wärter und Aufseher nicht die gängigen Runden gegangen sind, dass die Technik nicht funktioniert hat. Und so ist es dann eben auch bei diesen Telefonaten gewesen. Normalerweise muss man diese Telefonate mit einem Telefon führen, in dem Wärter mithören kann, dass auch aufgezeichnet werden wird, damit, falls irgendwas Inkriminierendes gesagt wird, dass man Kontrolle darüber hat. Und er hat sich dann das Telefon genommen und der Wärter hat ihn in die Duschen geführt und dort hat er dann fast eine halbe Stunde mit seiner Freundin telefoniert, wie sich hinterher herausstellte, die eine Belarusin, die auch in Belarusland war, und sie haben sich darüber unterhalten, wie es im Moment so geht, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dann ist er wieder zurück in seine Zelle gegangen. Und das hat sich erst im Nachhinein rausgestellt, als man sie dann gefunden hat und sie ein bisschen was über dieses Telefonat erzählt hat. Aber das sind natürlich alles Fehler, Nachlässigkeiten, Unglaublichkeiten, die in einer Massierung aufgetreten sind, die es am Anfang wirklich schwer gemacht haben, zu glauben, dass das alles Zufall ist.
Ja, du hast auch die Wärter angesprochen. Zwei hatten in der Nacht des Todes Dienst. Sie sollen eigentlich alle 30 Minuten kontrollieren, tun das aber nicht. Sie sind offenbar eingeschlafen oder haben im Internet gesurft. Dann hat diese Überwachungstechnik nicht korrekt funktioniert. Und dann gab es ja noch eine Szene, da gibt es sogar die genaue Uhrzeit, um 22.39 Uhr, da erscheint auf dem Material für den Bruchteil einer Sekunde eine orangefarbene Figur auf der Treppe Richtung Epsteins Zellenblock. Was weißt du darüber?
Ja, das sind alles diese kleinen Puzzleteile aus Aussagen und aus Fakten, die nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist all dieser Nährboden, der die Verschwörungstheorie oder zumindest mal den Zweifel an der Selbstmordthese aufrechterhalten und von vielen Menschen, von denen ich auch das Gefühl habe, dass sie sich besser auskennen mit dem Fall als irgendjemand anderes, weiterhin geäußert werden. Also vor allen Dingen Julie K. Brown, die diesen Fall ja damals überhaupt wieder ins Rollen gebracht hat und die eigenhändig dafür, glaube ich, verantwortlich ist, dass Jeffrey Epstein überhaupt im Gefängnis gelandet ist. Es gibt diese Überwachungskameras, die eigentlich jeden Winkel in dem 9. Stock, in dem Jeffrey Epstein untergebracht war. Das ist so ein Special Housing Unit, nennt sich das. Dort sind Leute untergebracht, die im Grunde genommen vor den anderen Mitgefangenen geschützt werden müssen. Also etwas über 700 Leute sind da in dem Gefängnis und 23 sind auf dieser Special Housing Unit. Also es ist so eine Art Sicherheitstrakt. Und dort soll eigentlich alles überwacht werden. Aber die Wärter wussten schon am Tag zuvor, dass diese Technik nicht funktioniert. Es hat sich aber niemand drum gekümmert. Man hat es einfach so weiterlaufen lassen. Und in der Nacht soll eigentlich alle halbe Stunde eben Rundgang gemacht werden. Und dann muss einfach aufgeschrieben werden, was beobachtet worden ist, wie die Zellen sind, wer in den Zellen sind, ob die Leute und Gefangenen ruhig sind, sich ruhig verhalten, ob sie schlafen, weil man kann in jede Zelle reinschauen, da ist so ein Glasfenster dran. Und das haben die beiden Wärter, nur Tora Noval und Michael Thomas, das haben die gefaked. Also die haben einfach aufgeschrieben, dass sie rumgegangen sind, aber sind es eben nicht. Und das hat jeder Wärter offensichtlich so ein bisschen gemacht, wie es ihm selbst so in den Kram passte. Manchmal ist die Noelle, hat ihre Rundgänge gemacht. Das hat der Mitgefangene, der zweite Mitgefangene von Epstein auch den Polizisten hinterher gesagt und dem FBI. In dieser Nacht hat sie es aber nicht gemacht. Da hat sie im Internet gesurft und man kann nachverfolgen, was sie sich angeguckt hat. Möbel und sie hat Einrichtungsgegenstände und sie hat dann auch mal gegoogelt Jeffrey Epstein im Gefängnis. All solche Dinge. Der Mitwärter Michael Thomas hat die meiste Zeit geschlafen. Die waren mittlerweile, der Thomas war in der dritten Schicht schon unterwegs, also hat schon ziemlich viel Zeit im Gefängnis am Stück verbracht und die Noelle hatte auch eine Doppelschicht. Also all diese Dinge sind zurückzuführen auf wirklich unglaublich schlechtes Management, auf eine schlechte Personalabdeckung und eigentlich auch einem absoluten Missbrauchen von Aufsichtsbefugnissen, die da haben. Und das alles zusammen kommt dann einfach, erzeugt dieses Bild von bewusster Vertuschung fast ein bisschen. Und dieses Video, was du eben angeschnitten hast, es gibt von der Zelle von Epstein keine Überwachungskammer, weil auch die war hat nicht funktioniert. Es gibt dann aber eine Reflexion, sondern es gibt so einen ganz kleinen Ausschnitt von einer Kamera, die funktioniert hat, die wirklich nur so vielleicht 10 Zentimeter von einem Eingang in eine Treppe zeigt. Und da sieht man für den Bruchteil einer Sekunde, wie eine Person entweder in orangefarbener Gefängniskleidung oder mit orangefarbenen Textilien auf der Hand, also entweder sind das dann Bettwäsche gewesen oder Decken, wie die den Gang entlang geht. Und das ist der Gang, der zu der Zelle von Epstein führt. Und das ist nicht, also ein paar Minuten vor dem möglichen Todeszeitpunkt. Und da ist dann die Frage aufgetaucht, wer ist das? Es haben alle Beteiligten ausgesagt, dass sie eben nicht in dem Gang waren. Und das ist wieder so einer dieser kleinen Fitzel gewesen, der die Frage aufgeworfen hat, hat er sich wirklich selbst umgebracht oder ist da jemand in der Zelle gewesen?
Und wie genau ging es dann weiter? Also am Morgen des 10. August öffnen ja die angesprochenen Wärter dann eben Epsteins Zelle.
Genau, und dort finden sie Epstein. So wird es berichtet von Thomas, dass er quasi an einer, der hatte die Schlinge um den Hals. Die Schlinge war befestigt am oberen Teil des Stockbettes, das in dieser Zelle steht. Und er habe quasi so in so einer Hocke gesessen, weil das ist natürlich nicht wahnsinnig hoch. Das Stockbett ist, sagen wir mal, vielleicht 1,50 hoch. Das heißt, er musste sich quasi fallen lassen mit seinem Körpergewicht und dann in die Hocke gehen, um sich zu strangulieren. Und er sagte, er war so ein paar Zentimeter mit dem Hintern über dem Boden. Und er habe dann die Schlinge abgemacht. Man weiß nicht genau, hat er sie abgeschnitten oder hat er sie abgerissen oder wie hat er sie von diesem Bett abgenommen. Er im Nachhinein sagte, er erinnert sich nicht mehr daran, was er genau gemacht hat. Das Problem ist nämlich, dass die Schlinge mit einem Riss, also wo der Stoff gerissen ist oder abgeschnitten ist, die existiert nicht in dem ganzen Material, sondern es sind mehrere Schlingen auch fotografiert, die allerdings an beiden Seiten umgenäht sind, also weder einen Riss oder einen Schnitt aufweisen, so dass in den ganzen Beweisen Bilder sind von Schlingen, die nicht die Todesschlinge sein können. Und das ist wieder so eine Frage, wo ist eigentlich diese Schlinge, mit der er sich erhängt hat oder mit der er zu Tode gekommen ist? Und das ist auch eines dieser Fragen, diese vielen Fragen in diesem Fall, die nicht beantwortet sind.
Und was also bleibt jetzt übrig, wenn man alle Akten, Aussagen und diese ganzen Widersprüche, die du angesprochen hast, zusammennimmt?
Also wir haben uns angeschaut über die ganzen Tage hinweg, wie so seine psychologische Einschätzung war. Also es gibt ja immer eine diensthabende Psychologin und die hat sich immer angeschaut, hat er Selbstmordabsichten, hat er Selbstmordgedanken oder nicht. Und das ist im Grunde genommen so eine Wellenbewegung gewesen. Es gab immer wieder die Diagnose, dass er Selbstmordabsichten hat. Dann war er wieder in Beobachtung, dann wurde er wieder rausgelassen. Aber es war nie so eindeutig. Und die Frage ist, hat Epstein das selber auch ein bisschen runtergespielt? Hat er die Leute im Gefängnis letztendlich auch an der Nase rumgeführt und hatte vor, sich umzubringen und hat vorgetäuscht, dass er eigentlich keine Selbstmordabsichten hat, weil er hat mehrmals immer wieder zu Protokoll gegeben, ich habe Lust am Leben, ich möchte leben, ich liebe mein Leben und ich werde hier rauskommen. War das nur gespielt? Kann man einer Psychologin sowas vorspielen oder sind das alles Experten, die sowas eigentlich auch durchschauen? Und ich bin, um ehrlich zu sein, immer wieder hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich selber jetzt auch schon von dem Fall so durchgenudelt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es sowas Banales wie ein Selbstmord am Ende ist, sondern es gibt so viele Akten, so viel Unterlagen, da muss eigentlich was Größeres hinterstecken. Ist das von mir auch so ein bisschen so ein der Wille zum Drama oder zur großen Verschwörung? Und man sieht letztendlich das, was eigentlich als Fakten da ist, nicht mehr. Diese Selbstmordnotiz, für mich sieht die sehr glaubwürdig aus. Und die Tatsache, dass er nicht alleine in dieser Zelle war, wie es eigentlich vorgeschrieben war, und dass auch seine Anwälte letztendlich dafür geworben haben, dass er alleine in dieser Zelle bleiben kann. Also die Tatsache, dass er sich dort erhängt hat, für mich ist das glaubwürdig. Aber um ehrlich zu sein, wenn du mich dann morgen fragst und ich gucke mir die Geschichte nochmal von einer anderen Ecke wieder an, könnte ich dir auch die andere Antwort geben. Also das ist ja dieses Teuflische an dem Fall, dass man so viel reinlesen kann und dass uns das, glaube ich, noch für eine lange Zeit beschäftigen wird.
Ja, fast 7 Jahre ist das Ganze ja jetzt schon her. Also der Tod von Jeffrey Epstein. In den Akten kommt auch Donald Trumps Name 25.000 Mal vor. Seit seinem zweiten Amtsantritt versucht der US-Präsident ja das Thema unter den Teppich zu kehren. Demokraten werfen ihm sogar vor, deswegen den Iran-Krieg begonnen zu haben. Deiner Meinung nach zu Recht oder zu Unrecht?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile, was auch auf eine gewisse Weise tragisch ist, denn dieser Fall Epstein ist ja wirklich auch juristisch noch lange nicht aufgearbeitet. Also es gibt so viele Leute, die Mittäter waren, ob das jetzt Leon Black, der Investor, oder Richard Kahn, sein Buchhalter, oder sein Anwalt Indyke. Das waren alles Leute, die wussten, was er gemacht hat, die haben das unterstützt, indem sie entweder seine Geldtransfers geleistet haben oder ihm von Anfang an mit Geld unterstützt haben, wie Leslie Wexner, der große Unternehmer, der ihm am Anfang überhaupt erst sein Reichtum ermöglicht hat. Diese Leute sind alle nicht angeklagt. Auch JP Morgan, Deutsche Bank, sind Institutionen, die ihm Geld geliehen haben und die Teil dieses großen Systems waren. Auch da fehlen eigentlich größere Untersuchungen. All das wird nicht aufgearbeitet. Und ich glaube, einfach zu sagen, er startet den Krieg wegen Epstein, ich glaube, das ist ein bisschen zu banal und greift zu kurz.
Ja, nachgewiesen ist ja auch Donald Trump, also dem Präsidenten, kein Vergehen. Wie sehr aber das ganze Thema die Menschen trotzdem nach wie vor beschäftigt, zeigt sich auch, wenn ich in den USA unterwegs bin, wenn ich frage, was der Hauptgrund ist, warum immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner gegen Donald Trump und seine Politik sind. Hier in Texas, genauer gesagt in Austin, haben die Menschen folgende Meinung. Hören wir mal rein.
Oh, if there was one thing, I mean, I would say it's definitely.
Wenn es diese eine Sache gäbe, dann definitiv die Epstein-Akten. Die Trump-Regierung in den letzten 10 Jahren ist wie ein Topf mit Wasser, der langsam erhitzt wird. Erst steigen nur vereinzelt kleine Blasen auf und wir sagen, oh mein Gott, seht ihr das? Das wird kochen, man sieht doch, wie es anfängt. Und alle anderen sagen, nein, nein, alles okay, das ist nur ein bisschen warm, keine große Sache. Aber wir sagen, doch, das wird kochen. Und jetzt, ein Jahrzehnt später, besonders im letzten Jahr, ist das Wasser längst am Siedepunkt angekommen. Ein richtiges, heftiges Kochen. Und so schnell können wir nicht schauen. Dann ist das ganze Wasser weg.
This full last year were like a full blown boil. And it's just, before you know it, all the water is going to be gone.
A new wave of global fascism.
Es ist eine Welle des globalen Faschismus, die absichtlich wirtschaftliche Instabilität auf globaler Ebene verursacht. Das ist irgendwie alles beängstigend. Inwiefern? Ich meine, wenn man sich das ansieht, was da so passiert, zum Beispiel mit Migranten, mit lateinamerikanischen Amerikanern, was die alles durchgemacht haben, ich bin mir sicher, dass das immer noch passiert. Es ist schwer mit anzusehen, aber wir müssen hinschauen. Verstehst du, was ich meine? Und dann noch dazu die Dinge, die im Iran vor sich gehen. Wir scheinen irgendwie etwas zu eskalieren, das wir selbst begonnen haben. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand will. Und deshalb ist es für mich beunruhigend, besonders wenn man wie ich ein Kind hat und zusehen muss, wie das alles abläuft. Ich mag ihn. Er ist ein aufmerksamer, rücksichtsvoller Präsident. Insgesamt mag ich Donald Trump. Ich glaube, er ist ein Mann, der sagt, was er denkt und der tut, was er sagt. Mir gefällt unsere Politik gegenüber Israel zwar nicht. Ich glaube, Israel ist schon seit langer, langer Zeit, seit Jahrzehnten nicht gut für uns. Insgesamt mag ich den Krieg gegen den Iran also nicht, aber insgesamt finde ich, dass Trump seine Sache ganz gut macht.
I think they're really doing a lot of damage to our culture.
Ich glaube, die Regierung fügt unserer Kultur wirklich großen Schaden zu. Ich glaube nicht, dass sie Amerika wieder großartig macht. Alles ist so teuer, die Menschen haben Angst vor ihren eigenen Nachbarn. Und das sollte doch so nicht sein. Die Leute werden buchstäblich auf der Straße zerfleischt und erschossen und gleichzeitig wird das gerechtfertigt. Ich finde es also pervers, was er unserer Kultur antut. Und ich glaube, letztendlich hat er sich vieler Sexualdelikte und vieler anderer Verbrechen schuldig gemacht, an denen er tatsächlich schuldig ist. Und genau deshalb glaube ich, dass er uns einfach nur spaltet. Also das waren viele Meinungen, viele Themen, die die Amerikanerinnen und Amerikaner hier umtreibt. Wie ordnest du denn diese Aussagen ein?
Was man ja weiß, ist, dass die generelle Unterstützung von Trump in der Bevölkerung nachlässt. Also er hat mit dem Krieg gegen den Iran nicht gerade ein winning topic. Die Leute merken die Auswirkungen, das Benzin wird teuer, die Lebenshaltungskosten sind immer noch so hoch. Er sagt öffentlich, das ist mir egal, die Kosten müssen wir jetzt erstmal ertragen. Und zumindest mal, was ich so lese, ist, dass sich die Welt von Donald Trump und die Welt des restlichen Amerikanern, diese beiden Lebenswelten schon sehr, sehr spalten und dass seine Wähler das möglicherweise jetzt auch zunehmend fühlen. Die Frage ist natürlich, gibt es eine Alternative? Also gibt es irgendjemanden, den sie statt Trump wählen würden oder Trumps Nachfolger wählen würden? Heute sind ja ganz viele Wahlen in Amerika an diesem Dienstag für die Midterms. Und da wird sich das, glaube ich, zeigen, inwieweit der Rückhalt bei den Wählern noch ist. Er wackelt, also das ist ganz klar und er wackelt allerdings nur so viel, wie es eine Alternative gibt. Und das ist, glaube ich, bislang das Problem gewesen, dass viele Wähler ihn zwar zunehmend weniger mögen, aber es auch keine richtige Alternative sehen und dann möglicherweise einfach nur gar nicht zur Wahl gehen, als statt jemand anderen zu wählen.
Sagt Kerstin Kohlenberg, besten Dank für das Gespräch.
Gerne, Angela.
Und an dieser Stelle noch zwei Hinweise. Die langjährige Freundin des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist unter anderem wegen Sexhandels mit Minderjährigen verurteilt worden. Bei The Wild House haben wir darüber schon eine Folge aufgenommen. Das Mastermind hinter Epsteins Sexualverbrechen, wenn ihr da mal reinhören möchtet. Und in den Shownotes verlinken wir selbstverständlich auch noch den Zeitartikel von der Kerstin. Dankeschön.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.